Wir erleben es auch immer wieder, auch morgen wahrscheinlich wieder, der Alltag greift nach uns. Nach dem Sonntag kommt der Montagmorgen, nach den Feiertagen, auch nach Ostern, kam wieder die übliche Arbeit zu Hause oder wo immer wir beschäftigt waren. Für jeden Morgen, auch aber für jeden grauen Montag, für jeden Neuanfang wird uns heute von der Bibel her ein wunderbares Wort gesagt. Das steht in Johannes 21. Ich lese Verse 1 bis 14. Jesus zeigte sich seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana, die Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren zusammen. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Wir kommen mit, sagten die anderen zu ihm. Sie gingen gemeinsam hinaus und stiegen ins Boot, aber während der ganzen Nacht fingen sie nichts. Als die Sonne aufging, stand aber Jesus am Ufer. Die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Er redete sie an, sagte, Kinder, habt ihr nicht ein paar Fische? Keinen einzigen, antworteten sie. Er sagte zu ihnen, werft euer Netz nochmals an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr Erfolg haben. Sie taten es und warfen das Netz auf der rechten Seite aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Der Jünger, den Jesus liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Petrus das hörte, warf er sich das Oberkleid über und sprang ins Wasser. Er hatte nämlich zum Arbeiten sein Oberkleid ausgezogen. Sie waren etwa 100 Meter vom Land entfernt. Die anderen Jünger ruderten das Boot an Land und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie ein Holzkohlenfeuer mit Fischen darauf. Auch Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Simon Petrus stieg ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, genau 153. Aber das Netz riss nicht, obwohl es so viele waren. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und lasst uns zusammen essen. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und verteilte es unter sie, ebenso die Fische. Das war nun das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte, seit er vom Tod auferstanden war. Soweit die Worte aus dem Johannesevangelium. Als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer. Haben wir eben gehört. Deshalb soll das Thema meiner Predigt auch sein, Jesus steht am Ufer unseres Lebens. Ich will dabei von diesem Text nur vier Sätze aus diesem nachösterlichen Bericht herausgreifen. Der erste, Petrus sagte, ich will fischen gehen. Dann heißt es, in dieser Nacht fingen sie nichts. Und drittens, als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer. Und viertens, kommt, lasst uns zusammen essen. Ich will fischen gehen, sagte Simon Petrus zu seinen Freunden, und sie waren damit einverstanden und gingen mit. Das ist so typisch für uns Menschen, damals und heute. So schnell hatten sie vergessen, was Gott Großes getan hat durch die Auferweckung Jesu von den Toten. Und so schnell haben auch wir als Christen oft vergessen, was Gott in unserem Leben getan hat. Nicht umsonst hat der alttestamentliche Liedertexter von Psalm 103 seine damaligen Sänger und Sängerinnen mit diesem Psalm ermutigen wollen und hoffentlich auch ermutigt, dem er geschrieben hat: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ihr Lieben, also war es schon damals, vor 3000 Jahren, scheinbar auch so, dass viele das schnell vergessen hatten. Und er sich veranlasst fühlte, sie zu ermutigen. Vergesst nicht, was Gott Gutes in eurem Leben getan hat. Die sieben Jünger am See Genezareth, Petrus und Thomas, Johannes und Jakobus sind dabei und noch ein paar andere. Sie alle hatten doch vor ein paar Tagen erlebt, dass Jesus auferstanden war. Sie waren am Ostermorgen nicht am Grab, aber an dem Abend desselben Tages kam er zu ihnen. Sie haben ihn gesehen. Er hat auch mit ihnen gegessen und sie haben gesehen, er ist nicht ein Geist. Er ist echt auferstanden und lebt. Eine Woche später, weil beim ersten Mal Thomas nicht dabei war, eine Woche später war es wieder so, dass sie in jenem Haus in Jerusalem waren und Jesus kam zu ihnen, redete mit ihnen, aß mit ihnen. Und Jesus hatte ihnen dann gesagt: Geht und sagt es auch weiter, was ihr mit mir erlebt habt, was ihr gesehen habt. Wie froh waren sie an jenem Abend, als Jesus zu ihnen gekommen war, mit ihnen gesprochen hatte. Und jetzt, ein paar Tage später, sagt Petrus: Lasst uns fischen gehen. Okay, sie waren von Beruf Fischer. Und die anderen widersprechen nicht und gehen mit in ihr Alltagsgeschäft. Hatten sie so schnell das vergessen, was sie an Ostern erlebt hatten, dass Jesus auferstanden ist? Und ihr Lieben, wie ist das bei uns heute? Vergessen wir auch so schnell oft, was Gott, was Jesus in unserem Leben und für uns getan hat? Haben wir als Christen heute den Mut, weiter zu sagen, was Gott, was Jesus in unserem Leben getan hat? Oder auch bei uns, dass wir sagen: Ach, ich will fischen gehen. Das heißt doch, lass mich lieber meine gewöhnliche alltägliche Arbeit gehen. Als ob nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes in unserem Leben geschehen wäre. Natürlich gibt es Gründe, so zu verfahren. Auch für die sieben Jünger da am See Genezareth, wie für uns. Man muss ja seine Brötchen arbeiten, muss ja seine Brötchen verdienen. Denn von nichts kommt nichts, damals und heute nicht. Sicher müssen wir unserer Arbeit nachgehen, aber müssen wir sie so tun, wie wir sie oft tun? Welche Rolle spielt Jesus in unserem Arbeitsalltag? Ihr Lieben, können andere an uns erkennen, dass wir Christen sind? Konnten jetzt in den letzten Tagen all die Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, mit denen wir zusammen waren, konnten sie erkennen, dass wir Christen sind? Konnten sie erkennen, dass wir an Jesus glauben, dass er in uns lebt und dass an Jesus glauben eine super gute Sache ist? Wie erging es den fischenden Jüngern nun weiter? In Vers 3 lesen wir: Sie gingen hinaus, stiegen ins Boot, aber, und das ist ja mein zweiter Punkt, in dieser Nacht fingen sie nichts. Mit diesem kurzen, eindeutigen Satz wird wiedergegeben, was damals geschehen ist, was immer wieder geschieht. Menschen mühen sich, sie mühen sich ab, vielleicht bis an die Grenzen ihrer Arbeit, und doch fangen sie nichts. Die Fischer, sie waren ja keine Laien, sie waren Fischer, auch bevor sie Jünger Jesu geworden waren. Das war, Fischen war ihr Leben, Fischen war ihr Beruf, sie verstanden etwas davon. Und dennoch, die ganze Nacht gefischt, in dieser Nacht fingen sie trotz allem beruflichen Können und Engagement nichts. Wenn ich dort fischen wollte, ich würde wahrscheinlich auch keine Fische fangen oder ins Netz bekommen, weil ich das bei Tag machen würde. Aber Petrus und die mit ihm waren, sie wussten, diese Fische hier im See Genezareth, die kann man nur bei Nacht fangen. Denn bei Tag gehen, sind die weiter unten. Durch die Helligkeit der Sonne gehen sie nach unten. Und wenn abends, bei Nacht, wenn es dunkel ist, da kommen sie nach oben und schwimmen oben rum. Da kann man sie fangen. Das wussten die Sieben. Und trotzdem, in jener Nacht fingen sie nichts. Ihr Lieben, wie oft oder öfters war das auch seither in unserem Leben unsere Erfahrung? Sich abgemüht, vielleicht bis an die Grenzen der Kräfte, und doch nichts gefangen. Klar, wir wissen wohl auch, heute ist manches anders als vor 30 Jahren. In jedem Beruf darf man nicht heute sagen, ah ja, ich mache so weiter wie vor 30 Jahren. Das funktioniert meistens nicht mehr. Ob es ein Verkäufer einer Firma ist, er muss heute wissen, wie man Kunden begeistern kann und muss etwas verstehen von Werbepsychologie und von Verkaufspsychologie, um etwas zu verkaufen. Natürlich auch vom Produkt hundertprozentig überzeugt sein. Aber in jedem Beruf ist es ähnlich. Es ist schon wichtig, nicht zu sagen, es hat seither immer funktioniert, also muss es auch jetzt funktionieren. So nicht. Und trotzdem kann trotz allem Anstrengen es passieren, dass alle Mühe mal vergeblich ist. Ja, diese Erfahrung ist die Erfahrung auch vieler Menschen in unserer Zeit. Und niemand hat es für mich eindrucksvoller formuliert als der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway. In seinem Buch Der alte Mann, das Meer, lässt er auch einen Fischer hinausfahren. Und dem gelingt tatsächlich der große Fang seines Lebens. Mit Stolz und unendlicher Mühe transportiert er den gefangenen Riesenfisch ans Land. Und dann, ja dann, als er ihn endlich ans Land ziehen will, merkt er, erkennt er, dass er nur noch ein großes Skelett hinter seinem Boot hergezogen hat. Weil Raubfische den Riesenfisch bis auf die Knochen abgefressen hatten. Es ist klar, dass Hemingway mit dieser Erzählung die Geschichte seines eigenen Lebens beschrieben hat. Wie auch überhaupt die Geschichte des menschlichen Lebens er damit wiedergeben will. Viel Mühe, viel Arbeit, manchmal gemeint, jetzt habe ich das große Los, den großen Fang. Dann, ja, bei vielen ist es so, die das große Geld verdienen oder Ähnliches, zerrinnt es einem zwischen den Fingern, wie man so sagt. Es ist wohl immer wieder wichtig, zu überlegen, was bleibt. Ihr Lieben, was bleibt am Ende unseres Lebens als Ertrag? Was bleibt am Ende oder was wird am Ende deines Lebens bleiben als Ertrag? Eine Frau hat mal gesagt, auf meinem Grabstein soll stehen, nur Arbeit war mein Leben. Soll das auf deinem Grabstein vielleicht auch mal stehen? Nur Arbeit war mein Leben? Für mich wäre das wirklich zu billig, zu wenig. Klar, Arbeit ist wichtig und ich habe auch gern gearbeitet und arbeite jetzt auch noch gerne. Aber nur Arbeit war mein Leben? Nein. Das ist wirklich viel zu wenig. Ich denke schon, es ist sinnvoll zu überlegen, was bleibt am Ende meines Lebens als Ertrag? Und für uns als Christen noch eine andere Frage dazu. Was bleibt von meinem Leben als Ertrag für Gott, für Gottes Sache? Habe ich in den meisten Zeiten meinem Leben mich nur um mich gedreht? Ging es in der Hauptsache um mich? Und auch um meine Mitmenschen? Auch um Gottes Sache? Es ist sicher auch im Leben eines jeden von uns etliches gewesen, womit wir uns bemüht haben, vergeblich bemüht haben. Ich kenne es auch. Da hat man sich zum Beispiel für eine Gruppenveranstaltung vorbereitet. Oder ihr, die Mitarbeiter, wisst es alle hier in der Gemeinde. Da hat man sich vielleicht für die Jungschar-Stunde vorbereitet, stundenlang. Und dann sind vielleicht nur 2, 3 da. Oder für eine andere Gruppe. Und durch irgendetwas geht es schief. Ich habe mich gut vorbereitet und kennt ihr das lateinische Wort frustra? Dieses Wort ist in unserer Zeit ein Modewort geworden. Wie oft warst auch du in deinem Leben schon frustriert, vielleicht in den letzten Tagen sogar? Klar, wenn etwas schief geht, will ich mich schon zuerst an der eigenen Nase packen und mich fragen, was habe ich im Vorbereiten nicht gut gemacht, dass es daneben ging, dass ich jetzt frustriert bin. Ich kenne auch Situationen in meinem Leben, in denen ich frustriert war. Auch als Pfarrer, da hat man sich für eine Sache engagiert, wollte etwas draus machen und dann sind ein, zwei Querschläger dazwischen und machen dir alles kaputt. In vielen Situationen unseres Lebens passiert es. Viele Eltern fragen sich oft, was sie vielen Bemühungen um die rechte Erziehung ihrer Kinder eingebracht haben. Ich denke an einen Chef einer kleinen Verputzerfirma, der sagte mir auch etwas frustriert: Herr Witzel, ich habe so viele Angebote um neue Aufträge geschrieben, aber die sogenannten Billiganbieter schnappen mir alles weg. Und so günstig kann er es eben nicht anbieten, weil er seine Mitarbeiter auch angemessen entlohnen will. Oder ein Programmierer berichtete mir frustriert und erschöpft, da habe ich ein Projekt fast fertig gehabt, für das ich wochenlang gearbeitet habe, aber aus mir unerklärlichen Gründen hat mein Computer das gesamte Projekt irgendwo weggelegt. Nicht mehr da. Ich benötigte fast einen Tag, um es mir wieder zu holen, und das in der Endspurtzeit des Projektes. Gott sei Dank, er hatte so viel fachliches Können, dass er es wieder herholen konnte. Wenn mein Computer etwas wegmacht, ich wäre nicht in der Lage, es wieder herzuholen. Aber okay, auch er frustriert. Hat man wochenlang für etwas gearbeitet und es war beruflich wichtig, Endspurtzeit, dass man es terminlich abliefern kann, dann auf einmal weg. Was wäre passiert, wenn es wirklich weggeblieben wäre? Paar Wochen Arbeit und der Auftrag, vielleicht Zusammenarbeit mit der Firma, wären weg. Frustriert. Ihr Lieben, es wäre jetzt schlimm, wenn ich an dieser Stelle mit meiner Predigt aufhören müsste. Nach diesem inhaltsschweren Satz, in dieser Nacht fingen sie nichts, der sich sicher auch uns tief eingeprägt hat. Aber nach diesem Satz steht in meiner Bibel ein anderer. Den sollten wir uns noch öfters ins unser Bewusstsein eindringen lassen. Viel öfters und noch viel tiefer. Der nächste Satz heißt nämlich: Als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer. Das ist für mich einer der schönsten Sätze in der Heiligen Schrift überhaupt. So gewaltig. Das ist nun die dritte Aussage unseres biblischen Berichtes. Es gibt keine Nacht, in der nicht der Morgen schon nahe ist. Und gerade da, wo Nacht und Nicht so schwer werden, dass es öfters fast nicht mehr zu ertragen ist, da ist Jesus ganz nahe seinen Freunden. Es tut mir gut, hier zu sehen und zu erfahren, Jesus ließ seine Freunde nicht im Stich. Gut, die Jünger, sie waren seine Freunde. Dieses Wort gilt nicht unbedingt für alle Menschen auf der Erde. Er ließ seine Freunde, die sich zu ihm hielten, sie sollten an jener Morgen erfahren und erleben, dass er da ist, dass er sie nicht im Stich lässt. Auch in ihrer Frustration. Und wir als Christen, als Freunde Jesu, dürfen wissen, Jesus ist da, auch wenn wir es noch gar nicht wissen und sehen. Es heißt ja auch in unserem Bibeltext, die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Aber sie durften erleben, er ist da. Und wir dürfen es auch wissen, sollen es auch wissen. Jesus ist da. Auch wenn es vielleicht für mich in irgendeiner Situation ganz dunkel ist, ob etwas schief gelaufen ist, ob ich krank bin, ob andere gegen mich sind, ob ich beruflich mal etwas schief gelaufen ist, darf ich wissen, Jesus ist da. Nach der dunklen Nacht, als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer. Auch damals war er bei ihnen und war bereit, mit ihnen zu sprechen. Und er ist ja auch bereit, mit uns zu sprechen, uns zu helfen, uns zu segnen. Das will an jedem neuen Morgen für uns gelten, ihr Lieben. Jesus ist da. An jedem Morgen, wenn du deine Augen aufmachst, darfst du und sollst du, dürft ihr, die Freunde Jesu, wissen, Jesus ist schon da. Viele Morgenlieder sind voll von dieser Gewissheit, wie zum Beispiel das schöne Lied von Jochen Klepper. Da heißt im ersten Vers, glaube ich, er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen. Er führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüße das neue Licht. Dann heißt es im letzten Satz, schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht. Das hat auch Jochen Klepper erfahren. Als jüdischer Christ, damals im Dritten Reich, wo er verfolgt wurde, wo sein Leben ihm schwer gemacht wurde, auch da hat er aus dieser Verbindung zu Gott, zu seinem Gott und zu Jesus heraus, das erlebt, schon an der Dämmerung Pforte ist er mir nah und spricht, an jedem neuen Morgen ist er da und hilft mir. Ihr Lieben, weil jeder Morgen mag erleuchtend hell sein wie heute oder grau und trübe und schwer, weil jeder Morgen uns an Ostern erinnern will, dürfen wir uns das auch an jedem Morgen vorsagen. Auch Jesus, auch heute steht Jesus am Ufer meines Tages. Und an jedem Morgen können wir mit ihm reden und können wir ihn zu uns reden lassen, wenn wir sein Wort in der Bibel lesen und hören und wenn wir mit ihm beten. Und freuen wir uns auch auf den letzten Morgen unseres Lebens. So wie es die Negersklaven Amerikas gesungen haben. My Lord, what a morning when the stars begin to fall. Auf Deutsch, mein Herr, was wird das für ein Morgen sein, wenn einmal die Sterne fallen beginnen und du wiederkommst und uns zu dir holst. Die Sklaven damals erwarteten den Tag, an dem Jesus sichtbar für alle wiederkommt, an dem Jesus sichtbar und herrlich am Ufer steht. Dann wird er ein für alle Mal alle Nacht vertreiben. Dann wird er sich den Seinen ganz klar zu erkennen geben. Dann wird er zu ihnen sprechen wie nie zuvor. Es ist schwer, jetzt noch etwas hinzuzufügen. Ich wiederhole noch einmal die beiden Kernsätze, die so wichtig geworden sind. In dieser Nacht fingen sie nichts, waren frustriert. Aber als die Sonne aufging, stand Jesus am Ufer. Noch einen kleinen Zusatz darf ich noch dazugeben. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, kommt und lasst uns zusammen essen. Jesus sagte ihnen vorher nochmal, dass sie das Netz auf der rechten Seite ihres Bootes auswerfen sollen. Und, gut, als Fachleute hätten sie eigentlich sagen können, was will der da am Ufer, was für ein Kappes erzählt er uns, was wir tun sollen. Die ganze Nacht nichts gefischt. Und jetzt, wo die Sonne schon aufgeht, jetzt meint dieser Typ da am Ufer, auf der rechten Seite wären Fische gegen jegliche berufliche Erfahrung. Und dennoch, aus irgendeinem Grunde tun sie es. Werfen es rechts aus und macht die Erfahrung, das Netz ist ganz voll. Und wir, ja, auf Geheiß von Jesus, irgendwie hatten wir die Ahnung, es zu tun. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass Gottes Geist dir vielleicht irgendetwas eingibt, etwas zu tun, möglicherweise gegen deine rationelle Kenntnis und gegen alles berufliche Verstehen. Wenn wir wissen, dass es Jesus uns sagt, dann dürfen wir es tun und dann wird es auch richtig sein. Und dann, ja, sehen Sie, als sie am Ufer sind, er lädt sie ein, kommt und lasst uns zusammen essen. Ich kann mir gut vorstellen, die sieben hatten Kohldampf, ganze Nacht gearbeitet, waren frustriert, keinen einzigen Fisch. Und da am Ufer schon das Holzkohlefeuer, Fische sind drauf, Brot liegt dabei. Ha. Ihr Lieben, ich bin der Überzeugung, Jesus wusste, was an diesem Morgen diese seine sieben Jünger brauchten. In diesem Moment, in dieser Situation. Er wusste, was ihnen gut tut. Nämlich etwas essen können. Und er hatte alles schon vorbereitet. Sie durften nur herkommen und mitessen. Gut, er sagt, bringt noch ein paar Fische dazu. Ihr lieben Glaubensgeschwister, ich bin überzeugt, auch Jesus weiß, was dir gut tut. Auch gerade in der Situation, wo du vielleicht frustriert bist. Jesus hat für seine Jünger das getan, was ihnen gut getan hat. Was ihnen neuen Mut gegeben hat, was ihnen aufgeholfen hat, dann getrost und zuversichtlich weiterzugehen. Bin überzeugt, er macht es auch für dich. Und auch für mich. Kommt, lasst uns zusammen essen. Wenn ich das übertrage, was Jesus hier gesagt hat, darf ich sagen, ja, er hat alles schon vorbereitet. Er hält vieles für uns bereit. An so manches denke ich, wenn ich diese Einladung höre, kommt, lasst uns zusammen essen. Ich denke daran, dass wir jeden Tag Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, dass wir mit ihm gehen, mit ihm leben dürfen. Jeden Morgen lädt er uns dazu ein. Es liegt an mir und an dir, natürlich dann morgens zu sagen, ja, Herr Jesus, ich will mit dir durch diesen Tag gehen. Er drängt sich uns ja nicht auf. Ich denke daran, dass sein Tisch beim Abendmahl immer für uns bereitsteht. Ich denke daran, dass er gesagt hat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch von jedem Wort Gottes. Ich denke daran, dass wir uns nicht zersorgen müssen um unser tägliches Brot. Er weiß, was wir benötigen. Und ich denke daran bei dieser Einladung Jesu an das große Festmahl im Hause des himmlischen Vaters, zu dem alle Mahlzeiten in diesem Leben nur kleine Vorspiele sind. Und wir alle als seine Freunde, die wir unser Leben ihm anvertraut haben, ja eingeladen sind, am großen Fest im Himmel einmal dabei zu sein. Jesus lädt uns ein, jeden Tag mit ihm zu gehen, mit ihm zu leben. Er lädt uns ein, bei seinem großen Fest im Himmel einmal dabei zu sein. Und ich bin gewiss, er ist da. Er steht am Ufer unseres Lebens, eines jeden neuen Morgens. Morgen, übermorgen, an jedem neuen Tag darfst du und sollst du wissen, Jesus ist schon da und er will mir helfen, mein Leben zu meistern. Nimm dieses frohmachende Wort mit in deinen Tag, in die neue Woche. Amen. Lasst uns kurz zusammen beten. Lieber Herr Jesus, manchmal fühlten wir uns schon allein und hilflos in Situationen unseres Lebens. Manchmal waren wir schon enttäuscht über alle Mühe, dass sie vielleicht nichts gebracht hat. Schon manches Mal waren wir auch frustriert, am Boden zerstört vielleicht, wusste nicht, wie es weitergehen soll, was weitergehen soll. Aber danke, Herr Jesus, dass du uns kennst. Danke, so wie du deinen Jüngern damals geholfen hast, an jener Morgen, so bist du auch bereit, uns zu helfen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du auch mir in meinen Frustsituationen Mut gemacht hast, aufgeholfen hast. Ob es durch andere Glaubensgeschwister war oder durch dein Wort oder durch deinen Geist, dass du mir Mut gemacht hast, aufzustehen, weiterzugehen, nicht aufzugeben. Und ich bitte dich ganz herzlich, schenke es auch jedem von uns, lieber Herr, der vielleicht frustriert, enttäuscht ist. Schenk du diesen Mut, mach du diesen Mut. Und auch viele andere in unserer Gemeinde, in unserem Land, die vielleicht in Krankheit sind oder dass jemand von nahen Angehörigen verstorben ist und sie enttäuscht sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Oder auch sonst viele, die auch im politischen Bereich vieles versucht haben und versuchen, dass auch die Flüchtlingsangelegenheiten in Europa und weltweit sich bessern und verändern, dass denen geholfen werden kann, die wirklich Hilfe brauchen. Ich bitte dich herzlich, schenk allen, die dabei sind, da mitzuhelfen, dass sie nicht frustriert sind und wo, gib ihnen neuen Mut und neue Kraft, weiterhin anzupacken, weiterzumachen, bis es weitergegangen ist auch. Lieber Herr, danke für diesen Tag, den du uns heute schenkst. Danke für dein Wort. Danke, dass du an jedem neuen Morgen da bist, für uns da bist und uns helfen wirst, unser Leben zu meistern. Amen.
Danke, lieber Christoph, für die frohe Botschaft. Jesus ist da.